Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vom 28.11. bis zum 1.12.1943 fand in Teheran die erste Konferenz der wichtigsten Alliierten der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg statt. Stalin, Churchill und Roosevelt trafen sich, um über den Fortgang der Kämpfe sowie eine Zukunft Europas zu sprechen. Unter dem Titel Stalins Sieg in Teheran sendete der Deutschlandfunk am 26.11.1968 ein Feature über das Gipfeltreffen. Autor war Rudolf Fiedler.
Das harte Kriegsjahr 1943 ging zur Neige, als die amerikanische Zeitschrift Time ihren Lesern ausnahmsweise einmal eine heitere Geschichte zum Besten geben konnte. Time schrieb:
Der südafrikanische Premierminister Smuts hat die beste Anekdote dieser Woche aus Teheran in Umlauf gesetzt. Als Winston Churchill Stalin mit der Möglichkeit vertraut machte, dass sich der Papst an einigen der Unterhaltungen beteiligen werde, sagte Stalin nachdenklich:
Der Papst? Der Papst? Wie viele Divisionen hat eigentlich der Papst?
Der Chronist, der sich heute vor die undankbare Aufgabe gestellt sieht, über die Konferenz von Teheran zu berichten, muss leider bekennen, dass außer dieser Anekdote sich nichts Heiteres auf der ersten Gipfelkonferenz über Deutschland ereignete.
Der Amerikaner Alden Hatch ist allerdings anderer Meinung. In seiner Roosevelt-Biografie, die kurz nach dem Kriege erschien, schreibt er:
Die Konferenz von Teheran war voll Heiterkeit.
Das klingt heute reichlich merkwürdig. Mehr als 4 Jahre schon wütete der Krieg. Länger als 2 Jahre allein dauerte das blutige Ringen in Russland. Stalingrad lag bereits fast 1 Jahr zurück, die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation in Casablanca 10 Monate. Vor 3 Monaten hatte Italien kapituliert. Doch erst jetzt, am 28. November 1943, fanden die 3 mächtigsten Gegner Hitlers Gelegenheit, sich gemeinsam zu beraten.
Es war Stalin, der sich immer wieder gegen eine Gipfelkonferenz gesträubt hatte. Die Gründe, womit er die bisherigen Bemühungen stets abzulehnen wusste, finden sich in den Telegrammen, mit denen er nicht immer sehr höflich seine westlichen Bundesgenossen zurückwies.
Das Einzige, was ihr zu tun habt, ist endlich den Kanal zu überqueren.
Diese Mahnung Stalins war nicht ganz unberechtigt. Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill hatten schon im Mai 1942, leichtsinnigerweise darf man wohl sagen, die Errichtung einer zweiten Front in Europa zugesagt und sogar durch die Veröffentlichung eines Kommuniqués aller Welt kundgetan.
Bei den Besprechungen wurde vollständige Übereinstimmung hinsichtlich der dringenden Aufgabe erzielt, im Jahre 1942 in Europa eine zweite Front zu eröffnen.
Im Jahre 1942 war aber nichts dergleichen passiert. Ja, jetzt schrieb man bereits Ende 1943 und noch immer war die militärisch und politisch so wichtige Kanalüberquerung nur ein Versprechen. Die Amerikaner und Briten waren zwar in Nordafrika gelandet, hatten das Deutsche Afrika-Korps in Tunis vernichtet und in Süditalien Fuß gefasst.
Doch die versprochene zweite Front war das nicht. Und so ist es verständlich, wenn Stalin jetzt in Teheran bei seinem ersten Zusammentreffen mit Roosevelt und Churchill keine Ruhe gibt und immer wieder seine Gesprächspartner mit der Frage in Verlegenheit zu bringen versucht, wann und wo sie endlich landen werden. Wörtlich sagte Stalin:
Falls die Konferenz zur Besprechung militärischer Fragen zusammengetreten ist, steht eine Landung oben an. Wir brauchen bei unserem furchtbaren Kampf mit den deutschen Armeen allerschnellste Hilfe, die am besten durch die frühzeitige Auslösung und energische Durchführung einer solchen Landung geleistet werden kann. 3 Hauptfragen sind dabei zu entscheiden. Erstens das Datum. Dieses muss für den Mai 1944 und nicht später festgesetzt werden. Zweitens eine Unterstützung dieser zweiten Front durch eine Landung in Südfrankreich. Der 3. Punkt, der eine Entscheidung verlangt, ist die Ernennung der Oberbefehlshaber für die zweite Front.
Nach den Schilderungen des sowjetischen Dolmetschers Valentin Bereshkov, die im Dezember 1967 erschienen, allerdings in reichlich fragmentarischer und propagandistisch gefärbter Form, gerieten die Verhandlungen darüber in Teheran mehrfach in die Sackgasse. Valentin Bereshkov berichtet:
Es schien keinen Sinn zu haben, die Verhandlungen fortzusetzen. Stalin erhob sich schroff und sagte zu Molotow und Woroschilow:
Gehen wir. Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Wir haben viel an der Front zu tun.
Natürlich ging Stalin nicht. Dafür stand für ihn viel zu viel auf dem Spiel. Valentin Bereschkow berichtet:
Die Feierstimmung verflüchtete sich rasch. Die Kardinalfrage, wann die zweite Front in Europa eröffnet werden würde, war ja nach wie vor nicht gelöst. Stalin fragte den britischen und den amerikanischen Vertreter:
Ich möchte gerne wissen, wer zum Befehlshaber der Invasion am Kanal ernannt wird.
Als Roosevelt antwortete, das sei noch nicht entschieden, sagte Stalin düster, gleichsam laut denkend:
Dann wird nichts aus der Landung. Ist der Verantwortliche unbekannt, so ist die geplante Invasion nur Gerede.
Nun, Stalins Wünsche wurden dann ganz in seinem Sinne entschieden. Was hätte auch anderes beschlossen werden sollen, nachdem zuvor Stalins Misstrauen unnötigerweise reichlich Nahrung gegeben worden war? Nur Churchill tanzte etwas aus der Reihe. Churchill machte noch einen weiteren militärischen Vorschlag.
Der Balkan kann ganz ausgesprochen als ein Raum gelten, wo der Gegner zur Anspannung aller seiner Kräfte gezwungen werden muss, was zur Entlastung unserer Truppen bei den bevorstehenden großen Schlachten führen wird. Großbritannien verfolgt auf dem Balkan keinerlei Sonderziele. Unser einziger Wunsch ist, dort 30 feindliche Divisionen festzunageln. Vom militärischen Standpunkt aus ist es ausgeschlossen, große Kräfte in diesem Raum zu verwenden. Es genügte jedoch, wenn die Partisanen von uns mit Material, Ausrüstung und einigen Kommandos unterstützt würden.
Churchill erzählt in seinen Memoiren, dass Stalin eine solche Unterstützung der Partisanen auf dem Balkan durch einige Kommandos befürwortete und nicht etwa, wie man heute oft lesen kann, abgelehnt habe. Vielmehr sei es Roosevelt gewesen, der abgewinkt hätte.
Wenn wir uns auf Expeditionen im östlichen Mittelmeer und sei es auch nur mit 2 oder 3 Divisionen einlassen, dann besteht immer die Gefahr, dass sie größeren Umfang annehmen und die Entsendung stärkerer Kräfte erfordern könnten. In einem solchen Fall ist sogar das Datum für eine Landung in Frankreich gefährdet.
Später ist aus Churchills Absicht, einige Kommandos nach dem Balkan zu schicken, die weit verbreitete Behauptung entstanden:
Statt in Frankreich zu landen, wünschte Churchill eine Masseninvasion auf dem Balkan, um dort den Russen zuvorzukommen.
Obwohl Churchill nach dem Kriege, als er seine Memoiren schrieb, allen Grund gehabt hätte, die Nachwelt bei diesem Glauben zu lassen, nennt er in seinen Memoiren solche Behauptungen unmissverständlich einen Unsinn. Und es ist bestimmt keine falsche Bescheidenheit, wenn Churchill bestreitet, den ihm angedichteten Weitblick bereits in Teheran besessen zu haben. Churchill dachte damals gar nicht daran, den Russen zuvorzukommen. Churchill gibt selber zu:
Stalin hätte ich für meinen Balkanplan gewinnen können, aber der unter den Vorurteilen seiner militärischen Ratgeber stehende amerikanische Präsident Roosevelt schwankte in der Diskussion hin und her, mit dem Ergebnis, dass diese sekundäre, aber lockende Chance ungenutzt blieb. Unsere amerikanischen Freunde wurden in ihrem Eigensinn durch den Gedanken gestärkt.
Auf alle Fälle haben wir Churchill daran gehindert, uns auf dem Balkan in Verwicklungen zu stürzen.
Das war aber nie meine Absicht.
Man sieht, in Teheran wurde Stalin der Weg freigegeben zur Eroberung des Balkans. Das geschah aus dem einfachen Grund, weil von den Konferenzteilnehmern niemand die politischen Folgen voraussah, auch Churchill damals nicht. Und wenn wirklich jemand Bedenken gehabt haben sollte, dann hatte er zumindest nicht die geringsten Vorstellungen von den Folgen, die mit dem Vordringen der Roten Armee zwangsläufig verbunden sein mussten. Denn mehr noch als der Balkan verlangte ja die Zukunft Osteuropas und nicht zuletzt das künftige Schicksal Deutschlands eine Lösung, die anders als Hitlers Besatzungsmethoden einen Frieden nach Recht und Gerechtigkeit und damit einen Frieden von Bestand versprach. Zumindest die Zukunft Polens, mit dem die Westmächte verbündet waren, dessen Freiheit und Unabhängigkeit zuliebe England überhaupt erst in den Krieg eingetreten war, erforderte gebieterisch eine Behandlung nach Grundsätzen, über die man sich ja in der Atlantikcharta längst einig geworden war.
Unsere Länder suchen keine territoriale oder sonstige Vergrößerung. Sie wünschen, dass keine territorialen Veränderungen zustande kommen, die nicht mit den frei geäußerten Wünschen der betroffenen Völker übereinstimmen. Sie achten das Recht aller Völker, sich diejenige Regierungsform zu wählen, unter der sie leben wollen. Und sie wünschen, dass Souveränitätsrechte und Selbstregierung denen zurückgegeben werden, denen sie gewaltsam entrissen worden sind. Nach der endgültigen Vernichtung der nationalsozialistischen Tyrannei hoffen sie, einen Frieden aufgerichtet zu sehen, der allen Nationen die Möglichkeit geben wird, in Sicherheit innerhalb ihrer Grenzen zu leben und der die Gewähr dafür bieten wird, dass alle Menschen in allen Ländern ihr ganzes Leben lang frei von Furcht und Not leben können.
Niemand anders als Churchill selbst hatte immer wieder auf diese Grundsätze der Atlantikcharta hingewiesen. Als Außenminister Eden im Januar 1942 zu vorbereitenden Gesprächen nach Moskau geflogen war, erhielt Eden zum Beispiel von Churchill die Weisung:
Meiner Ansicht nach steht unsere politische Zuverlässigkeit auf dem Spiel. Falls wir von den Grundsätzen der Atlantikcharta abgingen, zu denen sich auch Stalin bekannt hat. Wir haben die russischen Grenzen von 1941 nie anders als de facto anerkannt. Sie sind die Folge von Gewaltakten, die das schändliche Einverständnis Moskaus mit Hitler ermöglicht hat. Die Überantwortung der baltischen Staaten gegen den Willen ihrer Völker an Sowjetrussland widerspricht allen Grundsätzen, für die wir uns in diesem Kriege schlagen, und gereicht unserer Sache zur Unehre. Auf keinen Fall kann die Rede davon sein, dass Grenzen vor der Friedenskonferenz festgelegt werden. Ich weiß, dass Präsident Roosevelt genauso denkt wie ich.
Stalin war also darauf vorbereitet, in Teheran in politischer Hinsicht zwei unbequeme Widersacher anzutreffen. Wollte er zum Ziele kommen, musste er Roosevelt und Churchill entweder in dem Glauben lassen, ihre guten Vorsätze würden mit Hilfe der Roten Armee bestens verwirklicht, oder wo das nicht ging, musste Stalin so tun, als wären die westlichen Wünsche unrealistische Vorstellungen. Würde dieses Spiel gelingen, dann stand nicht nur die kommunistische Eroberung halb oder möglicherweise ganz Europas bevor, dann konnte Stalin darüber hinaus sicher sein, die betroffenen Völker würden, wie Churchill gewarnt hatte, auf die politische Zuverlässigkeit des Westens nicht mehr viel geben. Um zu diesem Ziele zu kommen, benutzte Stalin ein Argument, womit er die Zweifel seiner Gegenspieler, falls sie überhaupt vorhanden waren, beseitigen konnte. Dieses Argument Stalins hieß:
Die Sowjetunion wünscht nichts weiter als die Sicherheit ihrer Grenzen.
Mit dieser Argumentation, die so selbstverständlich schien und die geradezu bescheiden klang, verharmloste Stalin dann seine weit gesteckten politischen Ziele.
Die Einverleibung der baltischen Staaten.
Eine neue Aufteilung Polens.
Die Forderung nach einer durch und durch russlandfreundlichen, das heißt kommunistischen Regierung für Polen.
Eine Annexion Königsbergs.
Und schließlich eine Entwaffnung und Zerstückelung Deutschlands.
Allein Deutschland würde ja, so einfach konnten damals Staatsmänner denken, seine Nachbarn und damit den Weltfrieden bedrohen.
Der amerikanische Präsident Roosevelt war zur ersten Gipfelkonferenz nach Teheran mit einer bestimmten Absicht geflogen, die er Botschafter Bullitt gegenüber verriet.
Mir ist so, als ob Stalin nichts anderes wünscht als Sicherheit für sein Land. Und ich sage mir, wenn ich ihm nun alles gebe, was in meiner Macht steht und keine Gegenleistungen verlange, dann wird Stalin sich, noblesse oblige, nichts einzuverleiben suchen und für eine Welt der Demokratie und des Friedens arbeiten.
Roosevelt fand dann in Teheran seine Vorstellungen bestätigt, dass Stalin nichts anderes wünsche als Sicherheit für sein Land. Und so glaubte der amerikanische Präsident, in Stalins Absichten das schönste Vertrauen setzen zu können. Wie sehr Roosevelt von Stalins Argument, er denke nur an die Sicherheit Russlands, beeindruckt war, wird bestätigt durch die Telegramme, die Präsident Roosevelt noch Monate nach der Konferenz an Stalin schickte und in denen sich folgendes erstaunliche Zugeständnis fand:
Die künftige Sicherheit Russlands ist in allererster Linie Ihre Angelegenheit. Daher werden Sie auch selbst am besten wissen, wo in Bezug auf Polen die Interessen Russlands liegen.
Churchill hatte zur Konferenz von Teheran sicherlich seine eigenen Pläne und Gedanken mitgebracht. Aber dann zeigte sich rasch, dass er Stalins Propagandaformel von der Sicherheit Russlands nichts entgegenzustellen vermochte. Am Ende machte Churchill sie sich sogar zu eigen.
Wir Engländer stehen hinter der Sowjetunion und sind bereit, sie bei jeder Gelegenheit zu unterstützen. Denn die Regierung der Welt muss gesättigten Nationen anvertraut werden, deren territoriale Ansprüche befriedigt sind. Der Friede der Welt wird dann von Völkern gewahrt werden, die nach ihrer eigenen Fasson leben und keinen Ausdehnungsdrang haben. Unsere Macht stellt uns über alle anderen. Wir sind wie reiche Leute, die friedlich in ihren Behausungen wohnen.
Stalins sogenanntes Sicherheitsbedürfnis äußerte sich in Teheran zunächst darin, dass er in Polen die Einsetzung einer ihm willfährigen Regierung verlangte.
Die Sowjetunion ist mehr als andere Länder an guten Beziehungen mit Polen interessiert. Denn für die Sowjetunion geht es hier um die Sicherheit ihrer Grenzen. Die Sowjetunion begünstigt die Wiederaufrichtung, Vergrößerung und Entwicklung Polens in erster Linie auf Kosten Deutschlands. Polen soll bis zur Oder reichen. Wir Sowjetmenschen werden den Polen helfen, ihre Grenzen so weit nach Westen zu verlegen. Ich unterscheide aber zwischen Polen und der polnischen Exilregierung, zu der ich die Beziehungen abgebrochen habe. Nicht aus einer Laune heraus, sondern weil sie sich Hitlers Verleumdungskampagne gegen die Sowjetunion angeschlossen hat.
Was war in Wirklichkeit passiert? Die polnische Exilregierung in London hatte von Moskau Aufklärung über den Verbleib der polnischen Offiziere verlangt, die, wie sich später herausstellte, durch die sowjetische Geheimpolizei im Wald von Katyn ermordet worden waren. Stalin stellte dieses Verlangen nach Aufklärung als eine Unterstützung von Hitlers Verleumdungskampagne hin. Stalin verdächtigte nun seinerseits die Exilpolen, russische Partisanen umzubringen.
Ich wünsche eine Garantie, dass die polnische Exilregierung künftig keine Partisanen umbringen wird, sondern im Gegenteil alle Polen zum Kampf gegen die Deutschen aufruft. Ich begrüße jede polnische Regierung, die sich in dieser Weise aktiv zeigt. Ich bin aber keineswegs überzeugt, dass sich die polnische Exilregierung in London zu einer solchen Regierung entwickeln wird.
Das hieß, nur eine kommunistische Regierung in Polen würde Stalins Gefallen finden. Roosevelt und Churchill merkten jedoch diesen deutlichen Wunsch Stalins nicht. Churchill jedenfalls glaubte, er könne Stalin mit einem Kompromiss zufriedenstellen. Churchills Vorstellungen, die Entgegenkommen und Warnungen zugleich enthielten, gipfelten in dem widerspruchsvollen Satz:
Wir wünschen ein unabhängiges, starkes und mit Russland befreundetes Polen.
Daraufhin verlangte Stalin:
Dann dürfen die Polen nicht versuchen, die Ukraine und Westrussland zurückzubekommen. Die sowjetische Regierung besteht auf der Grenzlinie von 1939, die sie als endgültig und gerecht betrachtet.
Außenminister Eden konnte es sich in diesem Augenblick nicht verkneifen, Stalin boshaft daran zu erinnern, dass er diese Grenzlinie seinem Bündnis mit Hitler verdankte. Außenminister Eden meinte ironisch:
Diese Grenzlinie ist als die Ribbentrop-Molotow-Linie bekannt.
Dieser Einwand brachte Stalin sichtlich aus der Ruhe.
Nennen Sie sie, wie Sie wollen. Wir betrachten sie trotzdem als endgültig und gerecht.
Um den peinlichen Namen Ribbentrop-Molotow-Linie nicht weiterhin hören zu müssen, wünschte Molotow die Bezeichnung Curzon-Linie einzuführen. Dagegen sträubte sich Außenminister Eden.
Nein, wichtige Partien verlaufen anders. Die Curzon-Linie hätte wahrscheinlich im Osten Lembergs verlaufen sollen.
Stalin legte jedoch Wert auf Lemberg.
Lemberg fällt in sowjetisches Gebiet.
Churchill war dieser Disput gleichgültig.
Lembergs halber werde ich kein Gezeter anfangen.
Churchill ging es darum, Polen unabhängig und stark zu machen. Das hoffte er mit Hilfe deutscher Gebiete. Churchill nahm 3 Streichhölzer und verschob sie auf einer Landkarte von Ost nach West. Das war eine höchst einfache Methode. Doch Churchill schreibt in seinen Memoiren:
Das gefiel Stalin.
Denn Stalin hatte zuvor geäußert:
Polen soll bis an die Oder vorrücken.
Damit war Churchill sofort einverstanden. Er erkundigte sich sogar bei Molotow:
Haben Sie gegen die Zuteilung des Oppelner Bezirkes an Polen etwas einzuwenden?
Molotow hatte nichts einzuwenden. Als Begründung für diesen außergewöhnlichen und höchst umfangreichen Tauschhandel gab Churchill an:
Die deutschen Gebiete sind viel wertvoller als die Pripyat-Sümpfe. Es ist in Polen ein schönes Gebiet in einer Länge von über 500 Kilometern als Heimstätte zugewiesen. Ich werde den Polen sagen, sie sind Narren, wenn sie da nicht zugreifen. Wegen der deutschen Gebiete und wegen Lembergs wird mein Herz nicht brechen.
Und dann bekannte sich Churchill wieder zu Stalins Propagandathese.
Eines der Hauptziele der Verbündeten bildet die Sicherung der russischen Westgrenzen.
Damit war Stalins Wunschzettel freilich noch nicht restlos erfüllt. Es galt noch, das Interesse des ziemlich schweigsamen amerikanischen Präsidenten auf die deutsche Frage zu lenken. Mit gespielter Gleichgültigkeit fragte Stalin:
Ist noch ein Punkt zu besprechen?
Der Eifer Roosevelts war jetzt geweckt.
Natürlich. Das deutsche Problem.
Jetzt konnte Stalin weiterbohren.
Ich sehe Deutschland am liebsten aufgeteilt.
Nach meiner Meinung ist es sehr wichtig, im deutschen Bewusstsein den Begriff vom Reich nicht stehen zu lassen.
Es genügt nicht, bloß das Wort auszumerzen. Das Reich selbst muss unschädlich gemacht werden. Aber Premierminister Churchill hört nicht zu, weil er eine Aufteilung Deutschlands nicht will.
Diese boshafte Neckerei Stalins verfehlte bei Churchill ihre Wirkung nicht.
Die Wurzel allen Übels liegt in Preußen. Ich möchte daher mit Preußen streng verfahren. Jedoch die süddeutschen Staaten behutsamer anfassen. Preußen muss isoliert werden. Dann möchte ich Sachsen, Bayern, die Pfalz, Baden und Württemberg vom Reich loslösen. Diese würde ich am liebsten in einem Bund zusammenschließen, den ich als Donaubund bezeichnen möchte. Süddeutschland beginnt keinen neuen Krieg. Aber wir müssen die Dinge so gestalten, dass es sich nicht zu Preußen hingezogen fühlt. Ob es eine oder zwei Gruppen sein werden, macht mir nichts aus.
Roosevelt meinte:
Ich möchte, dass Deutschland aufgeteilt wird. Preußen, Sachsen, Hannover, Hessen und Süddeutschland bekommen eine eigene Regierung. Dagegen werden Kiel und Hamburg, das Ruhrgebiet und das Saargebiet einer internationalen Kontrolle unterworfen.
Dieser amerikanische Zerstückelungsplan überraschte Churchill so, dass er Roosevelt gegenüber unhöflich wurde.
Um eine amerikanische Redewendung zu gebrauchen, würde ich sagen, der Herr Präsident hat den Mund sehr voll genommen.
Stalin fand das gar nicht.
Der Vorschlag des amerikanischen Präsidenten ist mir lieber. Er verspricht eine große Schwächung Deutschlands. Alle Deutschen kämpfen wie die Teufel. Allein die Österreicher verhalten sich anders. Immer werden die Deutschen nach Wiedervereinigung und nach Revanche streben. Gewalt, das ist das einzige Mittel zur Erhaltung des Friedens. Zurzeit ist es unnötig, über irgendwelche Wünsche der Sowjetunion zu reden. Aber wenn es soweit ist, dann werden wir schon sprechen.
Doch bereits im weiteren Verlauf der Teheraner Besprechungen lässt Stalin einige seiner Wünsche durchblicken.
Vielleicht werden wir uns einen Brocken aus Deutschland herausschneiden. Auf jeden Fall wünschen wir den eisfreien Hafen von Königsberg. Dann kommen wir an den Hals von Deutschland heran. 50.000 Offiziere und Techniker müssen erschossen werden. Dann ist Deutschlands militärische Kraft für immer gebrochen. Auch wünschen wir, dass 4 Millionen Deutsche, wie lange, das ist noch nicht abzusehen, zum Wiederaufbau nach der Sowjetunion geschickt werden. Deutschland muss auf jeden Fall zersplittert werden, dass es sich nicht wieder erholen kann.
Das alles ist natürlich nur eine Episode am Rande des großen Geschehens. Doch sie bestätigt, vielleicht eindrucksvoller als andere Dinge, wie sehr auf dieser ersten Gipfelkonferenz der Geist Stalins siegte. Dass die schlimmsten Pläne, die man in Teheran erörterte, später nicht Wirklichkeit wurden, kann kaum ein ausreichender Trost für die Nachwelt sein. Alleiniger moralischer Maßstab für sie kann schließlich nicht die verbrecherische Gewaltpolitik Hitlers sein, sondern müssen die Ziele sein, die von den Siegern in der Atlantikcharta proklamiert wurden und die sie nun bei ihrem Zusammentreffen in Teheran zu realisieren gedachten.
Auf der viertägigen Konferenz von Teheran standen, um die Worte Churchills zu gebrauchen, politische Sachverhalte von höchster Bedeutung zur Entscheidung.
Rechts von mir saß der Präsident der Vereinigten Staaten und links der Beherrscher Russlands. Zusammen kontrollierten wir die weitaus größten Seestreitkräfte und 3/4 aller Luftstreitkräfte der Welt. Wir dirigierten Armeen von annähernd 20 Millionen Mann, die den furchtbarsten Krieg der Menschheitsgeschichte führten. Ich konnte es mir nicht versagen, Genugtuung über den weiten Weg zu empfinden, den wir seit dem Sommer 1940 dem Sieg entgegen zurückgelegt hatten.
Der Grund dieser Zusammenkunft war, wie es Churchill mehrfach nennt, ein ungeheures historisches Problem. Eine bessere Welt zu schaffen, in der Sieger und Besiegte eine gesicherte Grundlage für das Leben und für die Freiheit ihrer gequälten Menschen finden sollten.
Wurde diese bessere Welt gefunden? Wurde sie überhaupt gesucht? Nun fragen wir zunächst die drei Staatsmänner, die sich darum bemühten.
Als Präsident Roosevelt von der Konferenz von Teheran zurückkehrte, erzählte er dem amerikanischen Volk:
Wir unterhielten uns in Teheran ganz offen und ehrlich über alle möglichen Themen, die mit der Erkämpfung des Sieges und mit der Errichtung eines dauernden Friedens nach dem Kriege zusammenhingen. In 4-tägigen, intensiven und stets freundschaftlichen Diskussionen einigten wir uns über sämtliche Punkte, die die Einleitung eines gigantischen Angriffs auf Deutschland betrafen. Wir waren uns darüber einig, dass Deutschland seiner militärischen Macht beraubt werden müsse und keine Gelegenheit erhalten dürfte, in absehbarer Zukunft diese Macht zurückzuerlangen. Bei diesen Diskussionen beschäftigten wir uns mit den grundlegenden Prinzipien, die die Sicherheit, den Wohlstand und den Lebensstandard der Menschen in großen wie in kleinen Staaten berühren. Wenn ich einen Ausdruck der amerikanischen Umgangssprache verwenden darf, möchte ich sagen, dass ich mit Marschall Stalin gut ausgekommen bin. Stalin vereinigt eine gewaltige, unnachgiebige Entschlusskraft mit gesunder Wohlgelauntheit. Ich glaube, er repräsentiert wirklich Herz und Seele Russlands. Und ich glaube, wir werden uns mit ihm und dem russischen Volke gut vertragen. Sogar sehr gut.
Der Roosevelt-Biograf Alden Hatch vertritt aufgrund dieses Urteils die Meinung:
Eines Tages wird vielleicht die Erinnerung an die freundschaftliche Atmosphäre von Teheran die zornigen Gemüter beruhigen und eine Übereinstimmung bewirken.
Premierminister Churchill gesteht in seinen Memoiren eine ähnliche Zufriedenheit.
Ich hatte das Gefühl einer größeren Solidarität und besseren Kameradschaft als je zuvor, seit Bestehen der Großen Allianz. Mir schienen jetzt alle Wolken verflogen. Ich ging sehr ermüdet, aber zufrieden zu Bett, mit dem Gefühl, dass alles zum Guten ausgeschlagen war.
Und Stalin? Was hielt Stalin vom Ergebnis der Teheraner Beratungen?
Im Dezember 1943 weilte der tschechische Exilpräsident Beneš in Moskau. Von ihm wissen wir, wie der soeben aus Teheran zurückgekehrte Stalin das Ergebnis der ersten Gipfelkonferenz beurteilte. Beneš berichtete:
Ich war erstaunt darüber, Stalin so frohlockend anzutreffen.
Die großen drei waren also sehr zufrieden. Stalin jedoch offenbar am meisten. Denn es will schon etwas heißen, wenn er, der schlaue Georgier, ein Frohlocken nicht verheimlichen konnte.
Es fällt auf, dass sowohl Präsident Roosevelt als auch Premierminister Churchill von Kameradschaft, Solidarität, von Freundschaft und herzlicher Übereinstimmung sprachen. Waren das bloße Phrasen, um die Völker daheim zu beruhigen? Wollten sie lediglich den Eindruck von Einigkeit und einer starken gemeinsamen Front erwecken, um Hitler zu täuschen und ihn in Schrecken zu versetzen? Oder waren die Gefühle der Kameradschaft und Solidarität, die betonte Freundschaft und herzliche Übereinstimmung von Roosevelt und Churchill mit Stalin tatsächlich echt?
Die beste Antwort auf diese Fragen geben vielleicht folgende Begebenheiten.
Um den amerikanischen Präsidenten bequemer umgarnen zu können, hatten sich die Sowjets eine List ausgedacht. Gleich nach der Ankunft der westlichen Gäste verkündete Molotow mit dem Ausdruck tiefster Besorgnis:
Der russische Sicherheitsdienst hat Vorbereitungen für ein Attentat entdeckt.
Molotow lud daher den amerikanischen Präsidenten ein, in der Sowjetbotschaft zu wohnen.
Der Gedanke, dass sie durch die unruhigen Straßen Teherans fahren müssen, erfüllt mich mit Entsetzen.
Churchill erzählt.
Ich unterstützte mit aller Energie Molotows Appell an den Präsidenten, in der Sowjetbotschaft Quartier zu nehmen. Die räumlich 3 bis 4 Mal größer als die anderen Botschaften, in einem großen Park gestand und von sowjetischen Truppen und Sowjetpolizei umringt war.
Churchill will nicht geahnt haben, dass dies eine List der Sowjets war, mit deren Hilfe den Sowjets nicht nur Gelegenheit geboten wurde, Roosevelt sorgfältig zu überwachen, sondern dass auf diese Weise auch Stalin Gelegenheit gegeben wurde, Roosevelt allein zu sprechen, was dann auch geschah. Als der englische Premier schließlich von den amerikanisch-sowjetischen Sondergesprächen erfuhr, hoffte er, jetzt mit Recht misstrauisch geworden, sich dafür allein mit Roosevelt beraten zu können. Aber Churchill, der sonst so große Stücke auf seinen amerikanischen Freund setzte, musste nun erleben, dass Roosevelt es ablehnte, mit ihm allein zusammenzukommen. Noch in seinen Memoiren kann Churchill seinen Ärger über diese Enttäuschung nicht verheimlichen.
Da Roosevelt und Stalin unter einem Dache wohnten und ich wusste, dass sie sich bereits miteinander unterhalten hatten, lud ich den Präsidenten ein, vor der nächsten Vollsitzung den Lunch mit mir gemeinsam einzunehmen. Roosevelt sandte jedoch Harriman mit einer Absage zu mir, weil er Stalin nicht denken lassen wolle, dass wir privat im Zusammenkommen. Das überraschte mich, denn ich hatte geglaubt, dass wir alle drei mit dem gleichen gegenseitigen Vertrauen miteinander verkehren würden.
Mit dem gegenseitigen Vertrauen stand es also keineswegs so großartig, wie man es den großen Reden entsprechend hätte annehmen können.
Auch sonst stimmte manches nicht, was man der Öffentlichkeit erzählte. So hatte beispielsweise Präsident Roosevelt dem amerikanischen Volke berichtet:
Die Lehre, dass die Stärkeren die Schwächeren zu beherrschen hätten, ist die Lehre unserer Feinde.
In Wirklichkeit hatte Präsident Roosevelt in Teheran folgenden Vorschlag gemacht:
Wir müssen nach dem Kriege eine Weltregierung schaffen. Und diese Weltregierung sollte von 4 Polizisten ausgeübt werden: nämlich der Sowjetunion, den USA, Großbritannien und China.
Darauf meinte Stalin trocken:
Die kleineren europäischen Länder werden die 4 Polizisten nicht akzeptieren. Besonders werden die europäischen Staaten niemals China als Autorität über sich anerkennen.
Churchill bemerkt in seinen Memoiren hierzu:
In diesem Punkt entwickelte Stalin größere Voraussicht und mehr Wirklichkeitssinn als der amerikanische Präsident.
Stalin entwickelte nicht nur in diesem Punkt größere Voraussicht und mehr Wirklichkeitssinn.
Man kann heute auch aus einem anderen Grunde kaum glauben, dass die Gefühle der Kameradschaft und Solidarität, die betonte Freundschaft und herzliche Übereinstimmung echt gewesen sein sollen, nachdem sogar Chruschtschow den einst vergötterten Stalin verdammte und Chruschtschow in seiner inzwischen berühmt gewordenen Geheimrede Stalin wegen Scheußlichkeiten und außergewöhnlichem Massenterror anklagte.
Aber konnten Roosevelt und Churchill schon im Jahr 1943 wissen, mit wem sie so freundschaftlich vereint in Teheran an einem Tische saßen?
Sie wussten es. Oder genauer gesagt, sie hatten es einmal gewusst. Als Chruschtschow 1956 anklagend von Stalins Scheußlichkeiten und Stalins außergewöhnlichem Massenterror sprach, hatte er vor allem an die Jahre der großen Säuberung in der Sowjetunion gedacht. Das war in den Jahren 1937 und 1938 gewesen. Damals hatte Joseph Davis als amerikanischer Botschafter in Moskau amtiert. Joseph Davis hatte sogar des Öfteren Zeuge der Schauprozesse unter Wyschinski sein dürfen. Davis hatte ausführlich darüber nach Washington berichtet, aber entschuldigend hinzugesetzt:
Wyschinski führte die Verhandlungen auf eine Art und Weise, die meine Hochachtung und Bewunderung als Jurist erregte. Offen gestanden, man kann es den sowjetischen Machthabern nicht verdenken, dass sie so reagierten. Der kommunistische Sowjetstaat könnte in seinen Grundzielen, Dienst an der Brüderlichkeit der Menschen, wie das Christentum funktionieren.
Natürlich wusste auch Churchill von den fürchterlichen Dingen, die unter Stalins Herrschaft in der Sowjetunion geschehen waren. Churchill wusste sogar noch einiges mehr über den Bolschewismus, wie Auszüge aus seinen früheren Reden bestätigen mögen.
Diese Schurken, die ihr eigenes Land ruiniert haben, strengen sich vergeblich an, unser Land ins Verderben zu stürzen. Wenn die Kommunisten nur imstande wären, Großbritannien zu vernichten, seinen Wohlstand zu ruinieren, es der Anarchie zu überantworten, die Macht des britischen Weltreiches zu zertrümmern, dann würde der Weg frei sein für ein allgemeines Gemetzel, gefolgt von einer weltweiten Tyrannei. Ich hoffe, dass ich noch den Tag erleben werde, an dem wir entweder eine zivilisierte Regierung in Russland haben werden oder an dem wir aufhören, freundliche Beziehungen zu Männern vorzutäuschen, die auf nichts anderes aus sind, als uns zu überwältigen. Wäre ich ein Italiener, ich bin mir sicher, dass ich aus ganzem Herzen Mussolinis so erfolgreichen Kampf gegen die bestialischen Gelüste und Leidenschaften des Leninismus mit ausgefochten hätte. Wir Engländer haben diese Gefahr allerdings nicht in einer solch tödlichen Art zu bekämpfen gehabt. Wir haben unsere Methoden, mit diesen Dingen fertig zu werden. Doch dass es uns gelingen wird, den Kommunismus zu packen und ihm den Atem abzudrehen, dessen bin ich mir gewiss.
Noch im Jahre 1941, als Hitler in Russland einfiel und damit die Sowjetunion zum Leidensgefährten Englands machte, hatte Churchill gesagt:
Niemand ist ein unversöhnlicherer Gegner des Kommunismus gewesen als ich seit 25 Jahren. Ich nehme nicht ein einziges Wort zurück, das ich zu diesem Thema gesagt habe.
Aber jetzt, Ende 1943 in Teheran, nahm Churchill alles zurück. Wenige Wochen später, am 24. Mai 1944, erklärte Churchill sogar vor dem britischen Unterhaus:
Sowjetrussland hat eine tiefgehende Wandlung durchgemacht. Trotzkis Form des Kommunismus wurde ausgelöscht. Der Sieg der Roten Armee ging Hand in Hand mit einer bedeutenden Machtzunahme Stalins und einer bemerkenswerten Ausweitung seines Gesichtskreises. Die Religion hat im Leben der Russen eine wunderbare Wiedergeburt erlebt.
Hatte Sowjetrussland, hatte Stalin wirklich eine tiefgehende Wandlung durchgemacht? Hatte die Religion in der Sowjetunion eine wunderbare Wiedergeburt erlebt, dass Churchill seine zwei Jahrzehnte lange hartnäckige Gegnerschaft gegen den Bolschewismus mit einem Schlag vergessen durfte? Angesichts einer solchen unglaublichen Kehrtwendung muss man sich erstaunt fragen, was für ein Wunder hatte Stalin da vollbracht?
Das Wunder hatte in Wirklichkeit gar nicht Stalin, sondern Hitler vollbracht. Durch Hitlers Kriegsführung waren Roosevelt und Churchill zu Überlegungen gezwungen worden, die außerhalb der Notzeit eines fürchterlichen Krieges von den beiden Staatsmännern des Westens wohl schwerlich angestellt worden wären.
Roosevelt und Churchill befanden sich in einer Zwangslage, die Stalin weitlich auszunutzen verstand. Darüber hinaus hat Stalin aber viel Geschick darauf verwendet, moralische Bedenken, soweit sie überhaupt auftraten, zu zerstreuen und Auswege anzubieten, die es Roosevelt und Churchill erleichtern sollten, ihren Parlamenten und der öffentlichen Meinung in ihren demokratischen Ländern etwas Wohlgefälliges zu erzählen. Zu diesen Maßnahmen, die von Stalin geschaffen worden waren, um die westlichen Staatsmänner zu täuschen oder ihnen zumindest Gelegenheit bieten sollten, ihre Völker zu täuschen, gehörten
die Unterzeichnung der Atlantikcharta,
die scheinbare Aussöhnung mit der orthodoxen Kirche in Russland,
die Auflösung der Internationale als Organisation,
die Abschaffung der Internationale als russische Staatshymne
und vor allem Stalins ständige Beteuerung:
Wir kämpfen für eine Gleichberechtigung der Nationen und für eine Unantastbarkeit ihrer Territorien. Wir kämpfen für eine Befreiung der unterjochten Nationen und für eine Wiederherstellung ihrer Souveränitätsrechte. Wir kämpfen für das Recht jeder Nation, sich nach eigenem Gutdünken einzurichten. Wir kämpfen für eine Wiederherstellung der demokratischen Freiheit.
Stehen Stalins Forderungen in Teheran, besonders im Falle der baltischen Staaten und Polens, nicht in scharfem Gegensatz zu diesen großartigen Versprechen?
Am 8. Januar 1942 hatte Churchill noch an Außenminister Eden, als dieser in Moskau weilte, zur Mahnung geschrieben:
Wir haben die russischen Grenzen von 1941 nie anders als de facto anerkannt. Sie sind die Folge von Gewaltakten, die das schändliche Einverständnis mit Hitler ermöglicht hat. Die Überantwortung der baltischen Staaten gegen den Willen ihrer Völker an Sowjetrussland widerspräche allen Grundsätzen, für die wir uns in diesem Kriege schlagen und gereichte unserer Sache zur Unehre. Auf keinen Fall kann die Rede davon sein, dass Grenzen vor der Friedenskonferenz festgelegt werden. Ich weiß, dass Präsident Roosevelt genauso denkt wie ich.
In Teheran ist jedoch von dieser Entschlossenheit und Überzeugung nichts mehr vorhanden. Jetzt sind Churchill und Roosevelt plötzlich bereit, die Grenzen Polens erheblich zu ändern. Es hatte offenbar genügt, dass Stalin verstanden hatte, einen neuen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu rücken, denn nun meinte Churchill plötzlich:
Eines der Hauptziele der Verbündeten ist die Sicherung der russischen Westgrenze.
Churchill beteuert zwar:
Ich habe keine Vollmacht vom Parlament. Und meines Wissens hat auch Präsident Roosevelt keine irgendwelche Grenzlinien zu vereinbaren.
Trotzdem lassen sich die beiden westlichen Staatsmänner mit Stalin auf ein unglaublich primitives Tauschgeschäft ein. Churchill genügen 3 Streichhölzer, um die Westverschiebung Polens um viele Hunderte von Kilometern zu demonstrieren. Dabei sagte Churchill selbst:
Der Unabhängigkeit Polens zuliebe ist Großbritannien in den Krieg gegangen.
Im britisch-polnischen Beistandspakt vom 25. August 1939 hatte England sogar im Artikel 3 des geheimen Zusatzprotokolls die territoriale Unverletzlichkeit Polens garantiert. In Teheran jedoch sagte Churchill:
Polens halber sind wir in den Krieg eingetreten. Daher bedeutet uns Polen sehr viel. Doch bezüglich der Grenzen bin ich keine Verpflichtungen eingegangen. Nichts ist uns wichtiger als eine gesicherte russische Westgrenze.
Die verbündeten Polen wurden also gar nicht gefragt, als es um ihr Schicksal ging. Churchill wollte ihnen lediglich später erklären, dass der Plan gut und vermutlich der beste sei. Churchill verriet auch Stalin, warum er die verbündeten Polen erst gar nicht gefragt hatte.
Wir werden die Polen nie dazu bekommen, sich für befriedigt zu erklären. Nichts wird sie je zufriedenstellen.
Auch Präsident Roosevelt bekannte Stalin offen, warum er die verbündeten Polen nicht konsultiert hatte.
1944 stehen in Amerika Wahlen vor der Tür. In Amerika leben ungefähr 6 bis 7 Millionen Amerikaner polnischer Abstammung. Als erfahrener Mann möchte ich deren Stimme nicht verlieren. Ich hoffe, Sie verstehen, warum ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt an keinerlei Verabredung der Öffentlichkeit gegenüber Anteil nehmen darf.
Aus diesen Äußerungen, die wir durch Zeugenaussagen, Memoiren und durch Protokolle kennen, geht hervor, dass die beiden westlichen Staatsmänner völlig eigenmächtig handelten und sich dieser Tatsache auch bewusst waren. Es bleibt dabei nur ein schwacher Trost, dass sie in Teheran auf Stalins Wünsche nur unverbindlich eingingen.
Immerhin wurden sie von ihnen als spätere Diskussionsgrundlage anerkannt.
Wie eigenmächtig die beiden westlichen Staatsmänner handelten, wird auch aus der ironischen Bemerkung erkennbar, die Roosevelts Ratgeber Harry Hopkins in Teheran ganz offen Churchill ins Gesicht zu sagen wagte:
Ich habe die englische Verfassung lange und eingehend studiert. Als Resultat dieser Studien kam ich zu dem Schluss, dass die Bestimmungen der britischen Verfassung und die Vollmachten des Kriegskabinetts immer so lauten, wie Winston Churchill es jeweils wünscht.
Der britische Unterhausabgeordnete Emery Hughes bestätigt diese Auffassung.
Churchill beherrschte während des Krieges nicht nur die englische Innenpolitik. Er übernahm nach und nach auch die völlige Kontrolle über die Außenpolitik, wobei er für gewöhnlich die Beamten des Außenministeriums überging. Das hat er in 2 Bänden seiner Kriegserinnerungen zugegeben. Churchill erzählt dort, wie er und Präsident Roosevelt ihre Verhandlungen mit nahezu 2000 Privatbriefen im amerikanischen Geheimcode führten. Die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern wurden meistens auf diese reichlich selbstherrliche Weise geführt. Churchill führt diesen Sachverhalt so aus:
Die wichtigsten Geschäfte, die unsere beiden Länder betrafen, wurden faktisch mithilfe dieses persönlichen Gedankenaustausches abgewickelt.
Wenn also Roosevelt und Churchill sich in Teheran Stalins Gedankengängen anzupassen suchten, so ist demnach noch lange nicht gesagt, dass sie mit ihren Vorschlägen etwa den Volkswillen in den westlichen Demokratien verkörpert hätten.
Während des Krieges schrieb Thomas Mann in seinem amerikanischen Exil an einen Bekannten:
Lassen Sie nur erst die Herrschaft angelsächsischer Anständigkeit auf dem europäischen Kontinent errichtet sein.
Das Vertrauen in die angelsächsische Anständigkeit war tatsächlich groß. Roosevelt und Churchill waren es ja selbst, die in ihren Reden dafür gesorgt hatten, dass alle Welt von einem Frieden frei von Furcht und Not träumte. Deshalb hüteten Churchill und Roosevelt sich wohlweislich, der Öffentlichkeit zu verraten, wie wenig sie sich in Teheran unter Stalins Einfluss an ihre großen Worte gehalten hatten.
Es fehlte damals auch nicht an Warnern, die sowohl den amerikanischen Präsidenten wie Premier Churchill auf die Gefährlichkeit dieses stalinschen Kurses aufmerksam machten. Zu ihnen gehörte beispielsweise der Ministerpräsident der polnischen Exilregierung, Mikołajczyk.
Niemand ist dazu befugt, einem Verbündeten die Hälfte seines Landes willkürlich zu nehmen oder wegzugeben. Ich vermute, dass wir fortan nicht mehr auf England rechnen dürfen, um unsere Position im Osten zu verteidigen. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass Sie da ein lästiges Beispiel schaffen, indem Sie eine verbündete Nation ohne Eleganz und ungerechterweise sich selbst überlassen. Das wird nicht den Frieden nach Europa zurückbringen. Sehen Sie denn nicht, dass die Sowjetunion nicht nur danach trachtet, sich den östlichen Teil unseres Landes anzueignen, sondern dass sie auch ganz Polen, ja ganz Europa nehmen will?
Auch die Gefahr, die eine Zerstückelung Deutschlands zwangsläufig nach sich ziehen musste, wurde damals bereits erkannt. Der Chef des britischen Generalstabes, Feldmarschall Allenbrooke, machte sogar den Vorschlag, Deutschland zu unterstützen, wie wir aus seinem inzwischen veröffentlichten Tagebuch wissen.
Soll Deutschland zerstückelt oder soll es allmählich in einen Verbündeten verwandelt werden, um der russischen Gefahr in 20 Jahren begegnen zu können? Ich schlage das Letztere vor und glaube sicher, dass wir von jetzt an Deutschland in einem ganz anderen Lichte betrachten müssen. Deutschland ist nicht mehr die dominierende Macht in Europa, sondern Russland ist es. Unglücklicherweise ist Russland nicht gänzlich europäisch. Es hat unermessliche Hilfsquellen und muss daher in 15 Jahren die Hauptgefahr werden. Deswegen sollte Deutschland gepflegt, allmählich aufgebaut und mit Europa vereinigt werden.
Lord Hankey, ein Mitglied des britischen Kriegskabinetts, meinte,
Deutschland soll nicht nur geschlagen, sondern es soll zu Boden geworfen und gedemütigt werden. Das reißt in Europa die Barrieren gegen den Kommunismus nieder und vermindert dadurch weitgehend die Sicherheit der ganzen Welt.
Aber wir sehen, Stalin hatte es in Teheran so weit gebracht, dass Roosevelt und Churchill statt an die Sicherheit der ganzen Welt an die Sicherheit der russischen Westgrenzen dachten.
Später ist von Historikern George F. Kennan an der Spitze entschuldigend geschrieben worden:
Den Westmächten blieb gar nichts anderes übrig. Nach der Lage, die Hitler geschaffen hatte, gab es für sie kein Mittel, das militärische Vordringen der Sowjetunion in Osteuropa zu verhindern.
Roosevelt und Churchill hätten sich in Teheran durchaus anders verhalten können. Man darf annehmen, eine bloße Androhung, die Pacht- und Leihhilfe zu stoppen, hätten Stalins Wünschen sehr wohl Zügel angelegt. Denn noch ist keineswegs ein weiteres Vordringen der Roten Armee in Osteuropa sicher. Während der Konferenz in Teheran stehen die deutschen Truppen noch tief in Russland. Und Stalin gesteht seinen westlichen Zuhörern:
Unsere Truppen sind abgekämpft. Sie sind kriegsmüde. Wenn ihr nicht endlich mit der Invasion in Frankreich ernst macht und wenn der Krieg im nächsten Jahr nicht eine entscheidende Wendung nimmt, wird es uns schwerfallen, weiterzumachen.
Der australische Historiker Chester Wilmot vertritt daher die Auffassung:
Vor Teheran war es noch keineswegs unvermeidlich, dass sich der russische Einfluss bis tief nach Mitteleuropa und auf dem Balkan ausdehnen würde. Nach Teheran aber wurde es fast zur Gewissheit, dass dies eintreten werde. Auf diese Weise bestimmt die Konferenz von Teheran nicht nur die militärische Kriegsführung des Jahres 1944, sie veränderte auch das politische Gleichgewicht im Nachkriegseuropa zugunsten der Sowjetunion.
Der amerikanische Historiker George N. Crocker meint hierzu:
Chester Wilmot drückt sich noch sehr gemäßigt aus. Teheran stellt ein Unglück von ungeheurem Ausmaß dar. Roosevelts alberne Eilfertigkeit, mit der er in Teheran die Initiative zum Vorschlag eines Hassfriedens ergriff, bedeutete für die kommunistische Propaganda in den folgenden Jahren einen großen politischen Vorteil. Für den Chronisten, der sich in das Teheraner Zwischenspiel vertieft, enthält es eine Reihe tiefer Erfahrungen. Nachdem Roosevelt in Teheran in heimlicher Verschwörung die Atlantikcharta zerrissen hatte, um einen grausamen, machtgierigen Tyrannen zufriedenzustellen, der schon eine lange Reihe Verbrechen auf dem Kerbholz hatte, erlaubte er sich jetzt, seine Landsleute, ja in Wirklichkeit die ganze Welt, einzulullen, indem er ihnen ein trügerisches Sicherheitsgefühl vorgaukelte. Das Ganze ist in sittlicher Hinsicht so abstoßend und strategisch so widersinnig, dass die Märchenerzähler, die Ruse-Welt gern heilig sprechen möchten, in der Regel einer Darstellung der Vorgänge von Teheran ganz aus dem Wege gehen oder bestenfalls einen gekürzten Bericht davon geben, in dem alle anstößigen Stellen ausgemerzt sind. Dieses erste Zusammentreffen mit Stalin brachte in erschreckendem Maße die Schwächen zum Vorschein, die das Charakterbild des bezaubernden Roosevelt verdunkelten. Stalin, der kaltrechnende Spieler, merkte sich diese Schwächen und nahm sich vor, das nächste Mal aufs Ganze zu gehen. Auf Teheran folgte das Desaster von Yalta mit seinen verheerenden Folgen.
In Teheran hatte Churchill den Sinn der Konferenz mit den Worten umschrieben:
Es ist unsere Pflicht, den Weltfrieden für mindestens 50 Jahre zu sichern, indem wir Deutschland entwaffnen, seine Industrie überwachen und einschneidende territoriale Veränderungen vornehmen.
Dass eine solche Knechtung Deutschlands nicht dem Weltfrieden dienen konnte, sondern nur dem Expansionsdrang Moskaus, hat Churchill selbst eingestanden. Allerdings, als es zu spät war. Dann fällte er selbst über die Teheraner Konferenz das vernichtende Urteil.
Der Wunsch nach Vergeltung beherrschte unser aller Denken.
Dabei war es der gleiche Churchill gewesen, der in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress gewarnt hatte:
Pflicht und Voraussicht verlangen, dass die Seuchenherde des Hasses und der Revanche ständig wachsam beobachtet und rechtzeitig behandelt werden.
Diese Pflicht und Voraussicht wurde in Teheran gröblichst verletzt. Menschlich mochte der Wunsch nach Vergeltung im November 1943 verständlich sein, auch wenn Hitlers schlimmste Gräueltat, die Vernichtung von Millionen von Juden, damals noch nicht bekannt war. Doch gerade wer Hitler bekämpfte, musste wissen, dass bloße Rache und bloße Vernichtungsmethoden unmöglich ausreichen konnten, der Menschheit den Frieden für 50 Jahre zu sichern. Wer den Frieden auf nackter Gewalt aufbauen wollte, konnte nur mithelfen, neue Tyrannei zu errichten.
Konnte das Endergebnis wirklich Frieden heißen, wenn in Wahrheit nichts weiter geplant war, als den Kreislauf der Rache fortzusetzen?
Roosevelt und Churchill wussten es. Doch unter Stalins Anleitung geben sie sich in Teheran mit seltener Übereinstimmung dieser primitiven Hoffnung hin.
Freilich, sie geben sich ihr auch mit gefühlsbetonter Weitschweifigkeit hin. Und so finden sie keine Zeit, zu einer verbindlichen Übereinkunft zu kommen. Es bleibt alles in der Schwebe.
Es bleibt ein Gedankenaustausch.
Ein Gedankenaustausch allerdings, der uns heute in erschreckende Tiefen blicken lässt. Der zeigt, vor welchen Abgrund die Menschheit geraten war. Der zeigt, dass Hitlers Krieg, der mit Hilfe Stalins begonnen hatte, von Stalin allein gewonnen zu werden drohte.
Wie grundverschieden man doch die Dinge innerhalb weniger Jahre sehen kann. Alden Hatch hatte in seiner Roosevelt-Biografie nach dem Kriege noch behauptet:
Die Konferenz in Teheran war voll Heiterkeit. Eines Tages wird vielleicht die Erinnerung an die freundschaftliche Atmosphäre von damals die zornigen Gemüter beruhigen und eine Übereinstimmung bewirken.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Stalins Sieg in Teheran, die erste Gipfelkonferenz über Deutschland. Rudolf Fiedlers Feature über das Treffen im November 1943 lief am 26.11.1968, also nach 25 Jahren. Grund für uns, die Sendung 75 Jahre danach noch einmal zu wiederholen. Am kommenden Samstag, dem 1. im Monat, dann wieder eine musikalische Erinnerung an den Entertainer Lou van Burg. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Musik.